Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es war ein Krieg, der inzwischen fast vergessen ist, der Deutsch-Französische Krieg von 1870 und 71. Deutschland oder das Deutsche Reich gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern nur einen Bund verschiedener Staaten unter Führung Preußens. Frankreich fühlte sich davon bedroht, die deutschen Staaten fühlten sich umgekehrt von Frankreich bedroht und wer den Konflikt letztlich auslöste, ist auch nach 150 Jahren immer noch umstritten. War es der französische Kaiser Napoleon III. Oder die preußische Regierung mit Otto von Bismarck? Wie auch immer, der Krieg veränderte beide Länder grundlegend. Frankreich wurde danach Republik, in Deutschland schlossen sich alle selbstständigen Länder zu einem Nationalstaat zusammen, dem Deutschen Kaiserreich. Am 19. Juli 1870, fast auf den Tag genau vor 150 Jahren, begann dieser Krieg, der damals beide Länder veränderte und heute fast vergessen ist. Die Ereignisse und Hintergründe von damals beleuchtet Matthias Henjes.
Wir sind jetzt hier oben am Roten Berg, der sich wie ein Sporn in die Ebene hineinschiebt, Richtung Saarbrücken. Und dieser Sporn war eben von der französischen Seite stark mit Truppen besetzt, stark befestigt. Und die Preußen haben diesen Berg frontal gestürmt.
Der Weg über die Spiecherer Höhen führt durch Gras und trockenes Laub. Hinter den Blättern der Bäume und Büsche zeichnen sich verwitterte Denkmäler für französische und deutsche Gefallene ab. Vor 150 Jahren markierte die Hügelkette die Grenze zwischen Frankreich und Preußen, erzählt Ralf Parino, Experte des Historischen Museums Saar. Hier oben tobte eine der ersten Schlachten des Deutsch-Französischen Krieges.
Es war tatsächlich eine Schlacht, die nicht vorgesehen war.
Aber der preußische Kommandeur nahm an, der Feind zöge sich zurück, setzte sich über die Strategie seines Generalstabs hinweg und befahl einen selbstmörderischen Angriff durch die offene Ebene mitten ins Feuer der französischen Infanterie.
Ein Historiker hier aus Spichern hat mal gesagt, die Franzosen wussten nicht, dass sie die Schlacht schon gewonnen hatten und die Preußen wussten nicht, dass sie die Schlacht schon verloren hatten und deswegen haben die Preußen weiter angegriffen und die Franzosen sich letztendlich zurückgezogen, wobei die preußischen Verluste etwa doppelt so hoch waren wie die französischen.
In mancher Hinsicht war die Schlacht bei Spichern charakteristisch für den gesamten Krieg. Die Armeen hielten lange an der hergebrachten Kampftaktik fest. Die Kavallerie ritt mit blankem Säbel Attacken, die Infanterie griff den Feind in breiter Front an. Doch aufgrund neuer, wirksamerer Schusswaffen führte das zu extrem vielen Toten und Verwundeten. Die hohe Zahl der Opfer und die große Bedeutung der Artillerie kennzeichnen die Wende zum modernen Krieg, der dann im Ersten Weltkrieg in seiner ganzen Brutalität sichtbar wurde. Auch den übereilten französischen Rückzug bei Spichern kann man als typisch für den Verlauf des Krieges ansehen. Die deutschen Armeen standen keineswegs von vornherein als Sieger fest.
Man kann sagen, dass die Franzosen vor allem diesen Krieg verloren haben.
Eigentlich galt Frankreich als stärkste Großmacht in Europa. So hatte man es auch im Land selbst empfunden.
Als man 1870 in den Krieg zog, war man überzeugt, die stärkste Armee in Europa, ja sogar in der Welt zu haben.
Doch der französische Aufmarsch dauerte viel zu lange. Die Organisation des Militärs war chaotisch, erzählt Laurent Tonnerre, der in Gravelotte, einem Schlachtort in Lothringen, ein Museum des Deutsch-Französischen Krieges leitet. Preußen und die verbündeten süddeutschen Staaten dagegen mobilisierten in kürzerer Zeit weit mehr Soldaten und setzten in großem Stil die weitreichenden Gussstahlgeschütze der Firma Krupp ein, die den zweifelhaften Ruhm des Rüstungskonzerns begründeten. Entscheidend war letztlich, stellen viele Historiker fest, die effizientere Strategie und Organisation der deutschen Seite. Warum die französische Regierung den Krieg erklärte, begründet Jakob Vogel, Professor an der Humboldt-Universität Berlin und der Elite-Uni Sciences Po in Paris, so.
Das hatte mit dem übersteigerten Selbstwertgefühl, insbesondere der konservativen Kreise, zu tun, die für Frankreich unter Napoleon III. Eine Weltgeltung reklamierten. Der Kaiser selbst hatte ja in dem Sinne auch eine Weltmachtpolitik betrieben, wie die vielen Krieger auf der Krim und in Mexiko, in Asien zeigen.
War der französische Kaiser also verantwortlich für den Ausbruch des Konflikts? Laurent Tonnerre?
Du côté français, du coup, on dira que c'est Bismarck, le véritable responsable de cette guerre.
Auf französischer Seite sagt man, Bismarck sei in Wahrheit verantwortlich für diesen Krieg, weil er Napoleon III. Und die französische Regierung provoziert und zermürbt und mit der Emser-Depesche am Schluss die Lunte an das Pulverfass gelegt hat.
Met le feu aux poudres, véritablement.
150 Jahre nach Kriegsausbruch sind die Historiker der beiden Nationen noch immer uneinig.
Bismarck und die preußische Regierung, die haben den Krieg nicht provoziert, wie man manchmal ja immer noch lesen kann. Wenn es da jemand gibt, der den provoziert hat, dann war das eher die französische Seite. Also Napoleon III. Und Olivier, sein Ministerpräsident, Grammont, sein Außenminister, die innenpolitisch Probleme hatten und einen außenpolitischen Prestigeerfolg brauchten.
Christoph Nonn, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Düsseldorf, hebt hervor, dass die französische Gesellschaft in Republikaner und Monarchisten gespalten war und der Rückhalt für Napoleon III. Schwand. Was also ist geschehen? Die seit Jahren schwelende Rivalität der beiden Mächte führte zum Eklat, als die Regierung Spaniens einem Prinzen der Hohenzollern den spanischen Thron antrug. Da auch der preußische König Wilhelm zur Familie der Hohenzollern gehörte, sah Bismarck die Chance auf einen Machtzuwachs und unterstützte das Anliegen. Doch im Osten und im Süden von Hohenzollernmonarchien umgeben zu sein, das konnte für Frankreich nicht akzeptabel sein.
Der große Unterschied für Frankreich war die Gefahr, dass man bei einem Konflikt sehr schnell von feindlichen Truppen umzingelt werden könnte.
Bismarck hat eigentlich diesen Krieg nicht gewollt, aber als der Krieg ihm sozusagen von den Franzosen dann aufgedrängt wurde, da hat er gesagt, na dann nutzen wir das eben, um jetzt das zu erreichen, was er eigentlich glaubte, gar nicht mehr erreichen zu können, nämlich die süddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund mit hineinzubekommen.
Das war ja das große Ziel, ein deutscher Nationalstaat. Dafür mussten sich aber die Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg sowie die kleineren Fürstentümer mit dem Norddeutschen Bund unter Führung Preußens zusammenschließen. Und die zögerten. Bismarck bekam seine Chance. Denn der französische Botschafter forderte vom preußischen König nicht nur den Verzicht des vorgesehenen Prinzen, sondern verlangte darüber hinaus, dass er auch künftig niemals einen Thronanwärter der Hohenzollern unterstützen werde. Dem konnte Wilhelm I. als Oberhaupt eines souveränen Staates nicht zustimmen. Aus dem Kurort Bad Ems teilte er die französische Forderung telegrafisch seinem Ministerpräsidenten in Berlin mit. Bismarck verschärfte die Emser Depesche und ließ sie veröffentlichen. Nun stand die französische Regierung in aller Welt als anmaßend da.
Bismarck ist natürlich nicht der einzige Akteur gewesen auf deutscher oder auch preußischer Seite. Was natürlich eine sehr große Rolle gespielt hat, ist, dass die Mehrheit des Parlaments, die Nationalliberalen, die haben eigentlich schon 1867, Luxemburg-Krise, hätten die eigentlich gern einen Krieg mit Frankreich gehabt und das als Gelegenheit genutzt, einen deutschen Nationalstaat zu schaffen. Die waren sozusagen mit Feuer und Flamme dabei und das war natürlich dann für Bismarck und Wilhelm dann wieder eine Möglichkeit, sich mit denen zu engagieren und dann auch innenpolitisch bei denen wieder Kapital herauszuschlagen.
Damit endete das jahrelange Katz-und-Maus-Spiel. Napoleon III. Erklärte Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg. Die Abfolge der Schlachten lässt sich in vielen deutschen Städten an den Straßennamen ablesen, mit denen das neu gegründete Kaiserreich deutsche Siege verherrlichen wollte. Spichernstraße, Weißenburgstraße, Wörthstraße und Sedanstraße. In Sedan erlitten die französischen Truppen die entscheidende Niederlage. Und die Gefangennahme des französischen Kaisers löste in Frankreich eine grundlegende politische Wende aus, die Gründung der Dritten Französischen Republik. Zwei Republiken hatten die Franzosen seit der Revolution von 1789 erlebt, beide sehr kurzlebig, und auch diese stieß auf massive Opposition. Es dauerte Jahre, bis sich das neue System stabilisiert hatte. Eine Republik war im Europa dieser Zeit eben ein einzigartiges Experiment, wie Jakob Vogel zu bedenken gibt.
Wir sollten uns doch bewusst machen, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das monarchische Regime in seiner konstitutionellen Form eigentlich die Normalform darstellte. Und das französische republikanische System, das durch die Niederlage im Krieg von 1870 nun eingeführt wurde, eigentlich die große Ausnahme darstellte.
Auf deutscher Seite war nach dem militärischen Erfolg kein Halten mehr. Im Schwang nationaler Begeisterung stimmten die selbstständigen Länder der seit mehr als 100 Jahren von vielen ersehnten Gründung eines gemeinsamen Staates zu. des ersten deutschen Nationalstaats mit einem Kaiser an der Spitze. Und die Monarchie war 1871 durchaus keine überholte Regierungsform.
Wir haben natürlich die längerfristigen Tendenzen auch in den europäischen Monarchien hin zu einer Verstärkung der konstitutionellen Momente, stärkere Stellung des Parlaments. Aber das sehen wir im Übrigen auch in der Verfassung des Deutschen Kaiserreiches, das ja im Bereich etwa des Wahlrechts durchaus außerordentlich fortschrittlich war, was dann eben auch zu allmählichen innenpolitischen Veränderungen in Deutschland über die nächsten Jahrzehnte führte.
Die Sieger zelebrierten demonstrativ ihren Triumph. Am 18. Januar 1871 wurde der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt, ausgerechnet an einem Ort, der den Franzosen heilig war, dem Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, in dem schon der Sonnenkönig Ludwig XIV. Hochzeit gefeiert hatte.
Dass man einen deutschen Kaiser in Versailles krönte, war ein außerordentlicher Affront.
Und das war nicht die letzte Demütigung für die Franzosen. Während auf dem Land ein grausamer Volkskrieg tobte, beschossen deutsche Armeen Paris, bis sich die französische Regierung gezwungen sah, um einen Waffenstillstand nachzusuchen. Am 1. März marschierten Soldaten mit Pickelhauben in die Stadt ein.
Das hatte man noch nie erlebt, feindliche Truppen in der Hauptstadt.
In Paris begann es zu brodeln. Seit langem forderte die nationalistische Linke einen radikalen Wandel, eine gerechtere Ordnung. Dazu kam die Bewaffnung der Bevölkerung, die Anwesenheit des Feindes und der politische Umschwung. Viele Bürger fühlten sich von der republikanischen Regierung verraten und der Aufstand brach los. Doch die roten Fahnen der Pariser Kommune wehten nicht lange. Nach dem Abzug der Deutschen marschierten französische Armeen gegen ihre eigenen Landsleute und schlugen die Rebellion in einer Blutwoche nieder. Der Krieg mit Deutschland endete am 10. Mai 1871 mit einem Friedensvertrag. Jakob Vogel hält aber fest:
Die Friedensbedingungen, die von Kaiser Wilhelm I. und Otto von Bismarck den Franzosen aufgedrückt wurden, waren in der Tat außerordentlich hart. Mit der Abtretung von Elsass und Lothringen, aber vor allen Dingen der Zahlung von 5 Milliarden Goldfranken, eine extrem hohe Summe.
Fühlten sich viele Franzosen erneut gedemütigt. Christoph Nonn erläutert:
Dass Elsass-Lothringen erzwungenermaßen abgetreten wurde an das neu gegründete Deutsche Reich, hat ja diesen deutsch-französischen Gegensatz, den es vorher schon gab, zwischen den beiden Nationen nochmal massiv gesteigert, war von daher ein politischer Fehler, ist auch im Wesentlichen allerdings auf Drängen der Nationalliberalen und auf Drängen des Militärs passiert. Also die politische Führung, Bismarck hat das eigentlich gar nicht gewollt und die politischen Konsequenzen waren dann ziemlich fatal, weil sozusagen die Möglichkeit, mit Frankreich sich zu arrangieren, war dann eigentlich nicht mehr gegeben.
In Frankreich hielt sich für viele Jahre das bittere Gefühl, dass der Frieden zu teuer erkauft worden wäre und dass ein weiterer Krieg folgen müsste. In Deutschland baute man indessen den Nationalstaat aus. Die Basis für einen einheitlichen Markt der verschiedenen Länder war schon 1834 mit dem Deutschen Zollverein gelegt worden. Nun folgten einheitliche Standards im Münzwesen, für Post und Telegrafie, für die Eisenbahnen und die Rechtsprechung. Die Widerstände gegen einen gemeinsamen Staat unter preußischer Führung waren geschwunden, resümiert Christoph Nonn.
Die wichtigste Auswirkung des Krieges von 1870-71 ist eine mentale, ist eine kulturelle, weil er dazu führt, dass diese nationale Begeisterung durchbricht, auch in Süddeutschland, in der Bevölkerung durchbricht. Das ist eine sozusagen fundamentale Nationalisierung der Preußen, der Bayern, der Württemberger, der Baden, der Rheinländer gibt, die sich jetzt nach wie vor noch als Preußen, Baden, Württemberger, Rheinländer verstehen, aber eben auch immer mehr als Deutsche verstehen.
Eine Generation später, um die Jahrhundertwende, hatten sich beide Länder wieder angenähert. Als 1914 tatsächlich der nächste Krieg folgte, waren nicht die Friedensbedingungen von 1871 die Ursache. Darüber sind sich die Historiker einig.
Man führt den Ersten Weltkrieg immer gern auf französischen Revanchismus zurück, auf den Wunsch, Elsass-Lothringen zurückzugewinnen. Aber in der Realität war es nicht so. Der Erste Weltkrieg wurde durch eine diplomatische Krise ausgelöst, die in diesem Moment ganz Europa erfasste.
Der Krieg, der zur ersten deutschen Vereinigung führte, war praktisch vergessen, als es 1990 zu einer neuen deutschen Einheit kam. Er wird in der kollektiven Erinnerung von den beiden Weltkriegen und der erneuten Spaltung des Landes überlagert. So wandert kaum jemand wegen der Schlacht von Spiechern über die einst so heftig umkämpften Hügel, die heute auf französischem Boden liegen, stellt Dr. Simon Mazerath fest, der Leiter des Historischen Museums Saar.
Der Ort ist sehr wohl bekannt. Ich habe aber den Eindruck, dass die Natur sich das Areal langsam ein bisschen auch zurückerobert um die Denkmäler herum. Es gibt noch Trampelpfade zu den einzelnen Denkmälern. Es gibt zwischendurch eine Wiese, aber es gibt eine Gastronomie, die im Grunde seit 150 Jahren fast besteht. Spichern ist heute auch mehr als nur der deutsch-französische Krieg, weil die deutsch-französische Erinnerung an die gemeinsame Geschichte immer auch gleichzeitig den Ersten und Zweiten Weltkrieg betrifft. Und deshalb finde ich dieses Schlachtfeld auch ein Thema in dieser gesamten Auseinandersetzung aller drei Kriege.
Vor 150 Jahren begann der Deutsch-Französische Krieg. Das war ein Beitrag von Matthias Hennies.